Wir beten aus den prophetisch-messianischen Psalmen der Friedefürst und sein Reich, ein Psalm von Salomo. Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk, die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den Elenden im Volk rechtschaffen, den Armen helfen, die Bedränge zermahlen. Er soll leben, solange die Sonne scheint, solange der Mond währt, von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere, von dem Strom bis zu dem Ende der Erde. Für ihn sollen sich neigen die Söhne der Wüste, seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Tarsus sind auf den Inseln, sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben bringen. Alle Könige sollen für ihn niederfallen, alle Völker ihn dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit. Den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen. Und den Armen wird er helfen, er wird sie aus Bedrücken und Frevel erlösen. Ihr Blut ist wertgeachtet für ihn. Er soll leben und man soll ihn geben von Gold aus Saba. Man soll immer dafür ihn beten und ihn täglich segnen. Vollstehen das Getreide im Land bis oben auf den Berg wie am Libanon. Rausche seine Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie Gras auf Erden. Sein Name bleibe ewiglich. Solange die Sonne währt, blühe seinen Name. Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker und sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich und alle Lande soll seine Ehre voll werden. Amen, Amen. Liebe Brüder und Schwestern, in christlichem Abendland, wenn man fragt, was ist die Prophetie, man hört meistens die Antwort, der Prophetie sind die drei große und die 12 kleine Propheten. Falsch. Wenn man unter Juden fragt, was ist die Prophetie, die werden sagen, die vordere und die hintere Propheten. Falsch. Was ist die Prophetie? Wer ist die zentralste Prophet in die ganze Bibel? Bitte Hände aus. Man muss Mut haben. Mein Freund Manfred Siebald hat ein schönes Lied. Mut! Wir müssen Mut haben, ja? Wer hat den Mut, Fehler zu machen? Ich habe immer Mut, Fehler zu machen und ich habe viele gemacht, ja? Dann lernt man. Wer ist der grundlegende Prophet in der Bibel? Hä? Nein? Wer hat Mut? Nein. Noch ein Dritter? Ja, wer hat das gesagt? Das sind Klugen. Mose gilt als der zentrale, grundlegende Prophet. Und das Faszinierende an Mose, Mose ist ein Stotterer. Wissen Sie warum? Weil Gottes Wort zu heilig ist, es direkt zu empfangen. Deswegen ist er ein Stotterer. Mose ist der grundlegende Prophet, das bedeutet, das ganze Alte Testament ist ein Prophetenbuch. Ich habe ein Buch über Abraham geschrieben, er gilt auch als Prophet, es wird deutlich gesagt. Dann kommt die Frage, die Christen viel besser antworten kann. Warum ist das ganze Alte Testament ein Prophetenbuch? Weil es alles zeugt von Jesus. Das ganze Alte Testament, alle Gesetze, alle Personen, sind partielle Vordeutung von Jesus. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen, sagt Jesus über sein Bibel. Das ist das Alte Testament. Ich habe bis jetzt mehrere Dutzend Bücher, Dutzende Bücher über Jesus im Alten Testament. Die meisten Bibelschulen gibt einen Kurs, Jesus im Alten Testament. Das ist lächerlich. Das ganze Alte Testament ist jesuanisch, aber alles. Und es gibt überhaupt nicht im Neuen Testament, was nicht alttestamentliche Hintergrund hat. Zweite Frage, warum kommt Jesus zweimal? Einmal wäre genug, manche würden sagen. Warum zweimal? Aus zwei Gründen. Der erste Mal ist er für euch gekommen, für die Goyim, für die Völker. Er hat ein Binde über die Augen Israel, Römer 11. Damit ihr zu Glauben kommen könnte. Das zweite Mal kommt er für Israel. Die Christen werden vorher entrückt. 1. Thessaloniker 4. Er kommt zweimal, weil die erste Tafel Mose, ein grundlegendes Thema durch die ganze Bibel, auch für Jesu, die erste Tafel ist bei der ersten Ankunft Jesus erfüllt. Die Friede mit Gott, Gottes Sohn ist beigelegt sein, weil Jesus hat alles erfüllt, was Gott verlangt. Das ist der Bergpredigt. Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Die sind die Zentrale. Das zweite Mal, Jesus kommt, um Friede hier auf Erde zu machen, der zweite Tafel, die bewusst nicht vollendet ist, der erste Mal. Jesus sagt, solange die Welt gibt, wird es Krieg geben, es wird Hass. Die zweite Mal wird Jesu die zweite Tafel erfüllen. Wer ist die zentrale Zionist in der Bibel? Der heißt Jesus. Denn sein Vermächtnis, das letzte Wort, und das hat die Kirche verschwiegen. Die letzte Worte Jesu kommt von der Frage Petrus, direkt vor dem Himmelfahrt. Wann kommst du wieder dein Reich für Israel? Steht sehr deutlich geschrieben. Für Israel aufzustellen, das ist die zionistische Frage. Jesus verneint das nicht. Er sagt nicht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist die erste Ankunft. Er bejaht das und er sagt, nur der Vater weiß. Das bedeutet, Jesus kommt wieder und er kommt wieder, um Israel zu erlösen am Ende der Tage. Was bedeutet das tausendjährige Friedenreich? Was können wir erwarten? Wir können erwarten ein neuer Mensch, denn Jesus, der wahre Mensch, der die Bildgleichnis Gottes wiederhergestellt, siehe ein Mensch, der einzige wahre Mensch, wird in dem Friedensreich uns friedfertig machen in Erfüllung, die zweite Tafel Mose, und wir werden ganz neue Menschen sein. Er wird hier auf Erde regieren. Es wird Frieden geben zwischen die Menschen und die wilde Tier, zwischen die wilde Tier und dem zahmen Tier. Es wird Gerechtigkeit hier unter der Ausleger und Erfüller in göttlicher Sinne der Bergpredigt Jesu. Und die Chaos, die Geburtswehen vor der Ende, in wem wir jetzt leben, in wem alles in Unordnung ist, die Welt ist in Unordnung. Wir haben Stürme, die mit Ausmaße, die noch nicht erreicht sind, die Schmelzen, das Eis, alles Mögliche, die Totalunruhe. Das sind die Geburtswehen der neuen Schöpfung. Und in die neue Schöpfung, alles wird friedlich sein. Alles wird in Ordnung sein. Ich finde es sehr schwierig für einen Mann, zu reden über die Geburtswehen, denn sowas habe ich nicht erlebt. Wir Männer, wir sind sehr benachteiligt, nicht wahr? Wir können nicht über Geburtswehen reden, denn man soll persönlich reden. Was kann ich sagen? Schmerzen habe ich im Bauch, aber kein Geburtswehen. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist warum durch Jahrhunderte und Jahrtausend 70% die Gläubige waren Frauen, weil sie wissen die Wunder des Geburt. Wir Männer können das nur anschauen. Wir wissen nicht das Leben, die Wunde des Lebens im Bauch. Wenn man ein Thema behandelt, ein Thema muss gesamtbiblisch. Zu nehmen, ein Text aus dem biblischen Rahmen und das zu besonderer Bedeutung zu geben, ist sektiererisch oder Modernismus? Modernismus ist sektiererisch. Denn modernistische Theologie nimmt immer Texte aus ihrem gesamten Rahmen, Frauentheologie, Friedenstheologie und verfälscht diese Texte. Das ist sektierisches Denken. Ich gebe euch ein Beispiel, eine typische sektierische Art, in der man einen Text besondere Werte außerhalb des gesamten Rahmen von Kreuz auferstehen, ihr werdet über Schlangen treten können. in Markus Evangelium. Was bedeutet das? Die Bibel ist immer zu verstehen, jesuanisch, durch die Bildsprache und gesamtbiblisch. Immer jesuanisch, durch die Bildsprache und durch gesamtbiblisch. Eine wird kommen, den Schlange seinen Kopf zu zertreten. Die erste prophetisch-messianische Aussage in der Bibel, 1. Mose 3. Der Schlange ist die Zeichen des Bösen. Jesus wird die zertreten, das hat er am Kreuz getan, und durch ihn wird das Böse kein endgültige Macht über uns haben. Das ist, wie man einen Text biblisch auslegt. Jesus im Mittelpunkt, gesamtbiblisch von der Bildsprache her. Aber wir haben in Amerika eine Sekte in Südcarolina, wo es gibt sehr viele schöne Schlangen, alle giftig, und die sagen, wir werden schauen, wer fromm ist. Da sind die. Ich kann weg von dem Mikrofon, das braucht man nicht unbedingt haben. Schauen Sie hier. Da sind die großen Ohrwarzen. So groß wie das, so dick wie das. Sehr dick. Und das sind die kleinen Korallenschlangen. Die giftigste Schlange der Welt. So süß und so nett. Aber wenn die weiß, es geht gleich in die Nervensystem, niemand übernimmt einen Gebiss von einer Korallenschlange. Und diese Leute will zeigen, dass sie fromm sind. Wer angeblich glaubt, ist immer sehr theoretisch. Denn wer gläubig ist, ist bescheiden. Er weiß, ich lebe meiner Gnade, ich weiß, ich bin nicht besser, ich habe kein besonderes Erlebnis vorzubringen und zu zeigen, ist ein sektierisches Denken. Echte Christlein Bescheidenheit, das bedeutet, ich gebe euch hier eine Frage. Einer hat mich gefragt, Herr Pfarrer Jagin, Sie sind so viele Gebiete ausgebildet, schreiben so viele Bücher. Was hat die Bekehrung zu Jesus bedeutet für Sie? Das war die beste Frage, die ich jeder abhalten kann. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich war arrogant. Ich glaube, ich bin besser als die anderen Menschen. Seit ich gläubig bin, weiß ich, dass ich nicht besser bin. Ich bin auf die gleiche Stufe. Jeder ist gleich in Jesu Augen. Und wenn Sie glauben, dass Sie besser sind, was Sie fromm sind, dann gehen Sie ein paar Verwerter. Und das sind die Schlangen. Und der eine geht sehr langsam, um zu zeigen, wie tief seine Glaube ist. Und die Korallschlange, die Wurmmarke sind weiß. Und die andere geht ein bisschen so erhöht, dass er ein bisschen lauter steht. Ich kann euch sagen, diese Sekte gibt nicht mehr, sind alle tot.
Jede zentrale Thema der Bibel ist gesamtbiblisch. Wo fängt dieses Thema an? Im Paradies. Im Paradies sind Menschen, wilde Tiere, zahme Tiere in Frieden miteinander unter die Herrschaft Gottes, der unsere Gerechtigkeit schafft und die Frieden schafft, ungetrennt von Gott. Alles ist in einer Schöpfungszustand ist alles sehr gut. Die nächste ist Noah bei der Sintflut. Gericht und Gnade, ein unzertrennlicher Einheit. Gericht über den Nichtgläubigen und Gnade für die Noah und die Achte, die bei ihnen acht. Und wer ist der Steuermann? Gott. Noah hat nicht die geringste Ahnung, wo das hingeht. Die wild und zahme Tiere leben in Eintracht miteinander unter die Herrschaft des Steuermanns, das ist Gott, der steuert bis zum neuen Leben über den Tod. Wüstenwanderung, die gilt als die Ehezeit im Alten Testament. Ehe sind nicht immer so. Ich habe eine sehr gute Ehe, aber Ehe sind nicht immer so unproblematisch. Und so ist es in dieser Ehezeit. Israel meckert mit Gott und so weiter. Aber Israel geht durch die Wüste. Mose weigert sich nach der 9. Plage. Wer kennt Georg Friedrich Händels Israel in Ägypten? Die 9. Plage, mein lieblingster Satz von Herrn. Sie kennen das, ob sicher kennen. Was? Und Sie wollen spielen bei meinem Beerdigen? Ja, so. Ja, das so. Und Sie wissen, wer kennt niemand das? Das ist auf dem Niveau der Messias, die Israel in Ägypten. Wunderbar. Mose weigert sich, auszuziehen aus Ägypten ohne sein Tier. Der Vater sagt, er kann alles, die Frauen alles, aber die Tiere nicht. Warum weigert er sich? Er braucht die Tiere als Opfer für Gott. Er braucht die Tiere als Freunde. Wissen Sie, das ist auch ein Zeichen der Ende, die falsche Verständnis der Tiere in Indien.
Die Tiere werden, die Kühe nicht geschlachtet, weil sie glauben in Reinkarnation, in Wiedergeburt, das könnte eine menschliche Seele und so weiter. Das ist absolut unwahr. Und wir, die Sprache spricht Bände, du Schwein, du Rindsviech, du Esel und sogar du Dackel. Ja, und das in Württemberg, haben wir eine Schwabe hier. Oh, in Württemberg, du Halbdackel, du Grasdackel. Ich habe meinem Wastel das nie gesagt, ja. Die spiegelt die menschliche Auffassung von Tieren. Und das ist absolut falsch. Meine Mutter hat eine gute Freundin, die eine gute Ehe hat, so wie ich. Und als ihr Mann starb, sie hat alles sonst, hat sie eine Depression. Sie könnte nicht leben. Und eine kluge Therapeut, das bedeutet ein Mensch, die beste Therapeuten sind nicht die sogenannte, gib ihr einen kleinen Hund. Und der kleine Hund schlägt ihre Finger ab. Und sie streichelt der Hund und eine Freundschaft fing an. Und durch diese kleinen Tiere war der Weg angebahnt, zu Menschen zu kommen. So soll man mit Kindern mit 5, 6 Jahren die Verantwortung dieser und Gott hat für uns Männer. Wissen Sie, wer die Tiere sind, geschaffen für uns vor Eva? Die Tiere sind unsere Freunde zuerst, ja, die spielen eine sehr wichtige Rolle. Man weiß mit diesen Menschen, wie heißt diese Menschen, ich vergesse immer die Namen, die keinen Kontakt mit anderen haben, die können keinen Kontakt mit anderen, gibt einen Namen für denen. Autismus. In Israel, ich glaube, war das entdeckt, dass es gibt diese, wie heißt der Tier, die springt da im Wasser, Delfine. Und die Delfine ging zu diesen Kindern, und Menschen und schafft Beziehung zu denen, wo kein Mensch das tun könnte. Die Tiere sind sehr, wir haben viel zu lernen von Tieren, aber sehr viel zu lernen. Das hat Aesop gewusst und viel andere. Dann kommen wir zu Psalm 72, die zentrale Text, und dann Jesaja 11, das kennt jeder. Die große Friedentext, da werden die Kinder im Loch der Natter, der Giftschlange und wird nicht gebissen. Da werden die Wölfe mit die Lämmer weiden. Aber was keiner vielleicht weiß, wer von euch war in die Mürkestraße in Malmsheim, in meiner Gemeinde, vor 22 Jahren? Keiner. Da war die erste Vordeutung der Friedensreich. Denn mein Dackelwastel könnte ein Wort nicht hören. Katz. Katzenjammer. Hat er laut gebellt, wenn er hört. Katzenjammer, Katzensprung. Und da am Ende der Straße, der Mürkestraße, wohnt ein Katz. Aber das war ein kluger Katz. Der war erzogen mit Rauhaardackel. Er hat gewusst, was man mit diesen Typen, wie man mit denen umgeht. Und was, du siehst mich vor. Und der Katz geht nicht weg. Ich sage, weg, weg. Und der Katz rollt sich auf den Rücken. Ich habe gedacht, vermutlich. Talmudisch, wer muss bezahlen für der tote Katz und wie viel? Und der Wastel geht zum Katz und der Katz umarmt mein Dackel. Und ich war erschreckt. Ich habe gedacht, das ist die Judaskiss, jetzt ist die Ende da. Und was ist passiert? Wastel schmust mit der Katz und ich krieg sofort gelaufen zum Pfarrhaus und rufe zu meiner Frau, Rosemarie, das 1000-jährige Friedensreich bricht in die Mörikerstraße ein. Wastel schmust mit der Katz. Unvorstellbar. Es hat lang gedauert, bis ich merkte, die zentralen Zeichen. Und ich lernte, was ich lerne heute, lerne ich fast nie von Theologen, fast nur von Maler. Das von Bild, von Bild. Bei einer Kunstführung über Weihnachten plötzlich entdecken, dass Christwespe die zentrale Vordeutung von der 1000-jährigen Friedensreich. Da ist Jesus friedlich mit Tieren, mit Tieren, mit Menschen, mit den Engeln, mit dem ganzen Kosmos versammelt. Alles in einer Einheit, in Frieden, Friede auf Erde. Das ist die zentrale Vordeutung der 1000-jährigen Friedensreich, Christwespe. Wenn Sie Weihnachten feiern, sollen Sie Gedanken darüber machen. Denn das ist die Zukunft, dieses Friedensreich. Als Jesu berufen war. Wissen Sie, Jesu ist die Erfüllung von allen, die Vermittler im Alten Testament, die endgültige König, Priester, Richter, Prophet und so weiter. Als Jesu die endgültige Prophet berufen ist,
mit Johannes der Täufer. Wo ging er hin? Er ging nicht zu den Menschen. Er ging zu den Tieren in die Wüste. Zu den ganz Wilden, die Löwen, die Rauhardackel, die Bären, die Wölfe. Und die Engel sind bei ihm. Und das ist das Bild. Die Wüste werden blühen. Hier ist Frieden. Frieden zwischen Menschen und Tieren. Und hier ist der Friede für selbst mitten unter ihnen. Und dann geht man zu Offenbarung 20, wo die einzige, was nicht steht, in Psalm 72, der Zahl 1000. 1000 Jahre sind nur ein Augenblick für Gott, aber es sind 1000 Jahre für uns. Gott gibt dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Ich lese Hebräisch, nicht Griechisch wie die deutschen Theologen. Die deutsche Theologie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist griechisch und nicht hebräisch. Das bedeutet heidnisch und nicht biblisch. Ein Jude versteht die Bibel, was da steht, steht da. Man hinterfragt das nicht, wie man lernt heute, wenn man evangelische Theologie studiert. Man hinterfragt noch viel schlimmer als in Lutherzeit in die katholische Theologie, die auch heidnisch war. Die war von Aristoteles geprägt. Die Theologie, die Luther dann geändert hat. Kein Mensch in Deutschland darf direkt zu den biblischen Text gehen. Das ist nicht erlaubt. Das bedeutet, wir denken nicht biblisch. Biblisch denken bedeutet, was da steht, aber der Buchstabe ist nicht der Geist. Augustinen, ein grundlegendes Werk, Buchstabengeist, zeigt uns, der Buchstabe, die gesamte Buchstabe, zeigt uns das Geist. Nicht da steht geschrieben, sondern da steht geschrieben in gesamte biblische Rahmen mit Christus in die Mitte, dort die Bildsprache. Gott gibt ein Gericht dem König, das ist der Vater, und ein Gerechtigkeit dem Königssohn, das ist Jesus. Denn Jesus legt die Gerechtigkeit, die Gesetze Mose im Geist aus in die Bergpredigt und verlangte Vollkommenheit. Und er erfüllt das für uns. Und da ist die Gerechtigkeit erfüllt am Kreuz. Dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit, und das wird er in sein Reich tun, und deine Elenden rette. Wer sind die Elenden? Die an sich selbst leiden. Wissen Sie, ich habe nie Zweifel gehabt an die Göttlichkeit Jesus, weil ich kenne die Bibel und ich weiß, dass das ganze Alte Testament zeugt von ihm. Ich habe Zweifel an mir selber und Gott sei Dank. Ein Mensch ohne Zweifel an sich selber kann keine Glaube haben, weil Zweifel an uns selber führt zu den Gekreuzigten. Es zeigt, dass wir wissen, dass wir sündhafte Menschen sind, mit verbogenen, verborgenen Wegen, die nicht in Ordnung, Gedanken, Worte, oder dass man nicht redet, wenn man reden soll. Wir sind die Elenden, wir leiden an uns selbst. Und wer nicht leidet an sich selbst und glaubt, er ist in Ordnung, der wird erleben, was die Schriftgelehrten Pharisäer erlebt haben. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Ich lese, was da ist. Kein deutscher Professor würde diesen Text so auslegen. Die Berg Frieden kommt zum Ölberg. Es steht deutlich geschrieben, wo Jesus weggegangen ist, wird er wiederkommen. Es steht in Zachariah 14, dass der Messias Israel geht zum Ölberg und spaltet die auf die Feinde Israel. Die kommen am Ende der Tage. Und dann die Hügelgerechtigkeit. Die Hügel Golgatha ist wohl die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Sie werden das nie von einem deutschen Professor hören, weil der denkt nicht biblisch, er denkt griechisch. Es gibt ein gutes Buch über die Herrschaft griechische Gedanken und Wege über deutsche Kultur 1760 bis 1830. Ich kenne deutsche Kultur sehr gut. Bis dann war deutsche Kultur christlich. Das endet mit Bach und Händel. Als Hertha und dann Goethe ist Griechentum. Und deutsche Kultur ist griechisch geworden. Und das geht dann in die Theologie über. Sicher gab Rückkehr wie die große Eichendorff und Mendelssohn und so weiter, Caspar David Friedrich, aber in die Aufklärung nicht. Claudius, es gibt auch andere in die Aufklärung, aber die sind die Ausnahmeerscheinung. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen, und das tut er durch sein Kreuzesrecht, Weg, und den Armen helfen, arm im Geist Es hat es nicht hier mit einer Armutstheologie, die armen Menschen werden alle, weil sie arm sind. Das hat man in Südamerika, diese marxistische Armutstheologie. Arm im Geist, selig sind die armen Geist. Was bedeutet das, arm im Geist? Das können Sie wohl prüfen. Ist Ihr eigenes Wohl wichtiger als Ihr Glaube? Wenn es hart auf hart kommt, dann müssen Sie überlegen, sind Sie bereit, Ihr eigenes Wohl zu opfern, um Christi willen? Und wer nicht bereit ist, der glaubt an sich selber. Der erste Gebot, du sollst kein Gott neben mir haben, ist gerichtet an uns. Wir sind die Götze. So hat Rembrandt in die alte Pinakothek, ein junger Mann, mich ist er jung, vielleicht 40 herum, gerade Jesus am Kreuz genagelt. Das ist ein Selbstbildnis von Rembrandt. Ich bin der schlimmste Götze. Ich bin Gottes schlimmster Feind. Ich habe ihn gekreuzigt. Die Grundfrage ist, was ist wichtiger für uns? Unser Wohlergehen, wenn es hart auf hart geht. Oder Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe. Und wir könnten geprüft sein. Und niemand weiß, ob der bestehen kann, wie Bonhoeffer das bestanden hat. Er soll den Elenden rechtschaffen, den Armen helfen, die Bedränger zermahlen. Ach, man sagte, man muss, es gibt einen Schwabe, der ein gläubiger Mann, der hat so viele Bücher über den Psalmen wie ich veröffentlicht. Denn er sagt, zwei Aussagen über den Psalmen darf man nicht als Christ machen. Die eine, ich straffe deine Feinde und meine Feinde, wir sollen Feindesliebe üben. Und die andere ist, Herr, geh doch die ganze Gruppe her. Guck, alle hier, die sind sündige Menschen. Aber schaue mich an. Ich bin fromm und gut und gerecht. Das dürfen wir nicht, es gibt mehrere solche Samen, das dürfen wir nicht beten, denn wir sind alle Sündige. Diese Aussage sind beide grundsätzlich falsch. Wer ist mein schlimmster Feind, den ich gerne strafen sehe? Wer? Mich selber. Ja, ich predige das gegen mich selber. Und es geht um die messianischen Psalmen, in denen ich sehr verdeutlichen, dass dieser Psalm auf Jesus gemünzt, nicht auf mich. Ich habe das mit meiner Gemeinde in Bezug zu Abendmahl. Wissen Sie, wie Abendmahl gefeiert ist, bildlich absolut katholisch. Denn, und da gehe ich weg von dem Mikrofon, denn da ist der Kreuz, da steht der Pfarrer Jaffin, ja, in pietistischen Schwabenland, weit du verhört, in ganz kirchliche Bayern, vier Stufen über die Gemeinde, und da steht die sündige Gemeinde. Und man denkt, das sind die Sündige, ich bin der Vermittler, und da ist Christus, und das ist katholisch. Ich bin nicht der Vermittler, wir stehen der Hebräerbrief, Jesus ist der Opfernde und das Geopferte. Der Hohepriester in aller Ewigkeit und der geschlachtete Lamm. So was habe ich getan, dass meine Gemeinde das lernt? Mitten bei dem Abendmahl, ja, ich bin schockiert, den lernt man. Man vergisst ihn. Gib bei den Einsetzungsworten rum. Die alle haben geguckt. Was macht der Pfarrer jetzt? Was macht der Pfarrer jetzt? Gegen Hause. Ja. Und dann dreh ich um, bitten. Und bin ich ein Sündiger und ein Sündiger. Und dann versteht man evangelisch, was Abendmahl ist. Und diese Psalmen über die Bedrängnis zermahlen, gibt einen zweiten Aspekt. Ich stelle euch die Frage. Lass Raum der Zorn Gottes. Steht das im Alten Testament, steht das im Neuen Testament oder steht es im Beiden Testament? Wer glaubt, das ist alttestamentlich? Lass Raum den Zorn Gottes. Bitte Hände aufheben. Wer glaubt, dass das neutestamentlich ist? Bitte Hände aufheben. Wer glaubt, dass es beide ist? Ja, wir haben viel gute Bibelkenner. Da steht, ich glaube, Psalm 94 und den Römerbrief. Lasset Raum den Zorn Gottes. Alt wie Neues Testament. Das bedeutet, wir sind nicht da zu richten. Wenn wir sagen zu jemandem, du wirst verdammt sein, weil du nicht gläubig bist. Das ist das Gefährlichste, was wir tun können. Wir machen uns selbst zu Richter. Gott ist der Richter. Lasset Raum sein Zorn. Wir sind nicht da zu richten. Und die Zerdränger zermahlen, das wird er tun, aber er wird es tun, wann und wie er will, zu seiner Zeit. Das endet nicht an das Gericht, aber es endet an unserer Einstellung zu Gericht. Er soll
leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt von Geschlecht zu Geschlecht. Wissenschaftlich weit vor die Zeit von Salomo, weit voraus. Dass die Sonne wird erlöscht und der Mond mit der Sonne. Wer hat das gewusst, 10. Jahrhundert vor Christus? Das ist alles prophetisch gesehen. In vielen Hinsichten ist die Bibel vor der Wissenschaft, weit voraus. Zum Beispiel Musiktherapie. Wer ist der erste Musiktherapeut? David, er spielt zu Saul, um sein Wut zu, ja, und das weit voraus. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue. Wunderbare Poesie. Wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Ganz Erneuerung von die ganze Felder und alles. Zu seiner Zeiten. Nicht unserer Zeit, sondern seiner Zeit. Und das ist ein Problem mit Offenbarung auslegen. Sind alle falsch. Die Offenbarung Auslegung geht ständig von der Standpunkt, wie wir das in unser Zusammenhang stehen. Mit unser Sinn der Zeit. Gott hat eine andere Zeit als unsere Zeit. Ich habe in meiner Micha-Auslegung, die sehr merkwürdig verpackt, das war auch mit Jona, Jaffin, der kleine Prophet im großen Wald, das ist ein sehr merkwürdiger Verpacken, als ob die kein kleiner Prophet im großen Wald. In Micha-Auslegung, Micha 4, innerhalb 10 oder 12 Versen, ist die ganze Heilsgeschichte von Micha, 8. Jahrhundert vor Jesus, über die babylonische Exil, 6. Jahrhundert vor Jesus, über die Erstankunft Jesu bis 1000-jährige Friedensreich, nicht in die Reihenfolge, in wen sie gegeben. Warum? Weil Gott steht über Zeit und Gott ist zeitlos. Das hat Einstein bewiesen. Mit großer Geschwindigkeit wird die Zeit langsamer. Mit absoluter Geschwindigkeit, das sprengt jede menschliche Fantasie, bleibt die Zeit stehen. Da ist Gott. Er hat in dieser Sekunde göttlicher Zeit die Welt erschaffen und der Antichrist getötet. Und die Zeitangabe sind göttliche Zeit, nicht unsere Zeit. Und es war alles verkehrt, die Zeit. Und dann Schriftausleger finden, ja, das passt nicht. Sicher passt es, weil das ist göttliche Zeit, nicht? Und das ist genauer als mein Schweizer Ohr. Entschuldigung, der ist Schweizer, genauer als der Schweizer Ohr. Die Schweizer glauben, das ist das Genaueste, was es gibt, ja? So ist das nicht. Aber die Schweizer enden jeden Satz mit oder. Das ist eine sehr ungenaue Aussage auch, ja? Zu seiner Zeit so blühen, das ist die zentrale Worte, schauen Sie die Sprache und die Bildsprache, so blühen die Gerechtigkeit. Warum? Weil die Gerechtigkeit, Christus, der Ausleger und Erfüller von Gottes Gerechtigkeit unter uns ist, große Friede sein, weil es wird Friede, Menschen, Tiere und die Tiere unter sich, bis der Mond nicht mehr ist, er soll herrschen. Von einem Meer bis ans andere, von dem Strom bis zum Ende der Erde. Denken Sie an die Tragweite, wie bei Psalm 22. Das ist Klein-Israel, die Groß-Israel von David, Salomon heute, ein winziger Fleck auf die Landkarte. Und hier steht, er soll herrschen unbegrenzt. Von einem Meer bis ans andere, von dem Strom bis zum Ende der Erde. Denken Sie an die prophetische Schau, was hier ist. Das ist unvorstellbar. Für ihn sollen sich neigen die Söhne der Wüste. Das ist Islam. Ich will euch ein bisschen über Islam erzählen und euch alle ein Buch empfehlen, die herausgegeben auf Deutsch von einem meiner engsten Freunde. Das ist der Resch Verlag. Das Buch ist von einem Hochgelehrten, die höchste gelehrte Stelle in Islam in Ägypten, die Al-Ansam-Moschee. Der ist dieser Mann, ist im Geheim Christ geworden. Die wollten ihn natürlich umbringen. Er ist versteckt in Amerika. Er hat ein Pseudonym, das heißt Gabriel, unter dem Namen Gabriel. Und das Buch heißt Jesus und Mohammed. Wer kennt das? Das soll jeder lesen. Von der Resch Verlag. Jesus und Mohammed. Es ist einer meiner engsten Freunde, der Herausgeber. Er hat auch die Gründer der christlichen Schule in München unter anderem. Die Söhne der Wüste. Wer die Söhne der Wüste? Islam kommt, ist eine Wüste-Glaube. Ich will euch was sagen, was ich erlebt habe. Es war Januar 2002,
kurz nach, was in New York, ich komme aus New York, was in New York passiert ist. In Amerika hat man eine Fernsehsendung, Welt in Chaos oder Welt in Krieg. Und da wurde über Philippinen, über Indonesien und dieses Mal über Syrien. Now, ich habe keinen Fernseher zu Hause in Deutschland, aber in Amerika haben wir Fernseher, dann schaue ich ein bisschen. Und dieses Mal Syrien. Syrien ist eine Befürworter von Hamas, von Dschihad und von allen, die terroristische Organisationen sind in Amerika und auch in Europa, als Terrorstaat betrachtet. Das ist eine weltliche Sendung. Und man geht in die größte Moschee in Syrien, die Omiyad-Moschee in Damaskus. Wer von euch war da? Bestimmt jemand hier. Und man kommt zu einem Minarett. Und die Frau, die uns führt, ist eine säkuläre, soweit man sehen kann, junge Dame, wie das immer der Fall ist. Und der führt, ist ein großer Kenner Islam. Er weiß, Millionen Amerikaner werden das sehen. Sie kommen zu dem Minarett und sie sagen, ja, wie heißt der Minarett? Der heißt der Jesu-Minarett. Und ich bin ganz wach geworden. Und dann stellt sie die Frage, warum heißt es der Jesu-Minarett? Und der Mann antwortet, weil Jesus wird wiederkommen zu diesem Minarett. Das ist natürlich wie die ganze Islam, eine satanische Verfälschung der Bibel. Luther hat gesagt, Satan ist die Äffchen Gottes. Und dann kommt die Frage, weil es steht, wie ich vorher gesagt, wo er sieht, dass er wegweht, wird er wiederkommen, das ist der Ölberg, und in Zacharia 14 steht der Ölberg. Was hat er vor? Bitte vergessen Sie das niemals, was ich jetzt sage. Er hat zwei Dinge vor. Der Mann redet mit absolut Selbstbewusstsein, dieser Moslem. Erstmal kommt er, die Christenheit zu zeigen, dass er nicht gekreuzigt ist für die Sünde der Welt. Damit ist Christentum erlöscht. Zweitens, er kommt zu schauen, dass alle Juden auf Erde ermordet werden. So hat Mohammed seine Werke angefangen in Medina, mit der Ermordung von Juden. Man redet nicht darüber. Das ist ernst zu nehmen, liebe Brüder und Schwestern. Niemand weiß, wer der Antichrist ist. Und wer weiß, weiß gar nichts. Niemand weiß das. Wir werden das wissen, wenn die Zeit kommt. Niemand weiß, ob das ein Geist ist, ein Mensch oder beides. Eines wissen wir, in diesem Prozess ist Islam verwirklicht. Ob das Antichrist ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß eines. Es steht in Ezekiel 9 und 38 und 39, dass Gog aus Magog, Gog ist der Antichrist, Magog ist in jedem biblischen Lexikon das Land über dem Schwarzen Meer, das ist Russland, verbunden mit Iran, Persien. Unter anderem, das ist die erste Verbundenheit. Seit über ein Jahrzehnt hat die russische Regierung Raketen und die Kenntnis, Atomwaffen zu bauen, an Iran gebracht und schützt Iran jetzt. Das ist sehr aktuell. Ich sage nicht, dass Putin der Antichrist ist, da ist durchaus möglich, aber das weiß ich nicht. Aber ich weiß sehr genau, dass Hesekiel 38, nach die berühmte Hesekiel 37, die Knochenfeld mit der Rückkehr Israel, steht sehr deutlich geschrieben. Lesen Sie das in der Bibel. Und die schützen Iran. Russland schützt Iran. Und sie haben Hunderte, wenn nicht Tausende Mitarbeiter in Iran. Das wissen wir alles. Für ihn sollen sich neigen die Söhne der Wüste, seine Feind soll Staub lächeln. Wir lassen Gott das Gericht, das gehört uns nicht zu richten. Wir sind da zu versuchen, Menschen zu Jesus zu führen, was ungeheuer schwer ist unter Islam. Wir haben in meiner Gemeinde einen Missionar in die Türkei. Er hat kein einziger Mensch in ein Jahrzehnt zu Christentum gebracht. Kein einziger Mensch. Er ist ein ganz überzeugter Christ. Warum? Weil Islam eine Lebensart ist. Es hat mit der Kultur, mit der Familie, wenn man bekehrt,
Er ist ausgestoßen von der ganzen Familie und zum Teil, wenn er bekehrt, auch lebensgefährdet. Es ist ungeheuer schwierig. Die Möglichkeit, jemanden von Islam zu Jesus zu bringen, ist hier im Lande. Hier im Lande. Mein Sohn ist Jurist. Eine Familienkrankheit. Alle sind Juristen, außer ich bin der schwarze Schaf. Und er hat eine Kunde, die war eine islamische Frau aus Türkei. Und sie ist säkulär geworden, wie viel unter den Klugen. Sie ist säkulär geworden und sie wollte Jura studieren. Und die Eltern waren Fundamentalisten. Sie haben die unter Opiaten gedroppt und wollte sie Zwangsehe, das passiert jede Woche in Deutschland und in alle europäischen Länder, zwangsheiraten zu einem fanatischen Muslim in Türkei. Aber sie wachte auf und war immer noch innerhalb Deutschlands, sagte, ich musste auf dem Klo, rief die Polizei an. Und diese Leute, ihr Vater und Onkel sind im Gefängnis und sie studiert Jura. Die meisten wachen nicht auf. Wir müssen ein bisschen merken, was los unter uns ist. Wir sind sehr, sehr friedfertig in die übelste Sinn, dass wir wollen nicht hören, was wir hören müssten, wie im Dritten Reich. Man wollte nicht wissen und deswegen hat man nicht gewusst. Für ihn sollen sich neigen die Söhne der Wüste, seine Feinde sollen Staub lecken, die Könige von Tarsus und auf den Inseln sollen Geschenke bringen, die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Gottes Plan ist Gottes Zeit. Das bedeutet, Gott kann reden über die Wiederkunft Jesu und dann über die erste Ankunft. Und das ist die erste Ankunft. Sie müssen verstehen, wenn Sie mit biblischen, prophetischen Texten, Sie haben mit Gottes Zeit zu tun. Und Gottes Zeit ist immer gegenwärtig. Gott ist immer gegenwärtig. Wenn Sie wollen die tiefste Darstellung, wenn Sie Englisch beherrschen, dann lesen Sie von Thomas Stearns Eliot, der große christliche Dichter, über dieses Thema Zeit, die erste Quartett von Thomas Stearns Eliot, ein wunderbares Werk. Er ist ständig mit dem Thema Zeit beschäftigt, ich auch. Alle Könige sollen für ihn niederfallen, alle Völker ihn dienen. Denken Sie, was für eine Tragweite. Das ist der kleine Reich Salomo, und zwar ein Friedensreich. Diese gewaltige Aussage, wie die Anfang von Psalm 2, Psalm 110. Alle bleibt unter Christus, der Wiederkommende. Und so hat Billy Graham, ging er jährlich zu Königin Elisabeth, um zu predigen über der König aller Könige. Und das ist Christus, der König aller Könige. Der hat zwei Esel gehabt, zum Palmsonntag. Wisst ihr warum? Eine ist nie geritten. Das bedeutet, dieses Königtum ist total anders, was nie erlebt ist. Und die zwei als eine quantitative Unterschied, quantitativ und qualitativ, ist seine Königtum. Denn er wird, und dann kommt das Faszinierende, auf einen Gott, der alle für ihn niederfallen werden, plötzlich kommt jeder von uns persönlich. Das passiert nur in der jüdisch-christlichen Tradition. Ich sage sehr bewusst jüdisch-christliche Tradition, das ist das Alte Testament. Jeder von uns ist genauso wichtig wie Gottes ganzer Heilsplan. Wissen Sie das? Das sieht man an Jesus mit der verlorenen Schafe und so weiter. Jeder von uns ist so wichtig wie sein ganzer Heilsplan. Das gibt in keine Gürze. In Islam gibt das nicht, im Buddhismus gibt das nicht. Jeder von uns. Deswegen, ihre eigene Wohl ist so wichtig für Jesus wie sein ganzer heilsgeschichtlicher Plan. Und deswegen soll es wichtig für Sie auch sein. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Wissen Sie, ich bin landeskirchlicher Pfarrer. In Württemberg geht das, ja, wir haben viele Gläubige. Die schwerste für ein landeskirchlicher Pfarrer sind die Tamtam-Beerdigungen. da kommt einer, er gehört alle Vereine, die Fahne wehen, reden ihn bis ins Himmel, und ich weiß sehr genau, dieser Mann hat keinen Glauben. Na, ich kann niemanden in die Höhle verdammen, ich kann niemanden in den Himmel, das ist Gottes Werk, aber das ist sehr, sehr schwer. Aber die schönste Beerdigung, die ich je gehabt, und ich werde das nie vergessen, war eine Beerdigung zu viert. Eine arme, alte, stotternde Frau, die nur eine Freundin hat, ihr Zimmer war nie geheizt, und ich als Hebräer brauche 22 Grad zu schlafen. Ich ging immer im Wintermantel zu ihr, auch im Sommer. Sie war stotternd, sie war arm, weil sie hat nie was zu geben für die Menschen, nicht wahr? Sie hat nur eine Freundin, verlassen von Kindern und so weiter. Und dann waren wir zu viert, sie, ihr Freundin, Jesus und ich. Und als ich mit dieser Frau betete, als ich sie besuchte in der stotternden Art, ich habe gewusst, das kommt von Herzen. Das war eine wunderschöne Beerdigung. Niemand da. Wissen Sie, die Welt ist immer negativ in die Bibel. Lesen Sie Johannes-Evangelium, immer negativ. Weltgeist ist immer gegen Gottes Geist, immer. Und die Theologie seit die Aufklärung ist immer an die Zeitgeist gebunden. Der Verstand, der Gefühl, der National, der Sozial, der Frauen, der Frieden und so weiter. Gottes Geist ist immer entgegengesetzt zu diesem falschen Geist. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrücken und Frevel erlösen. Ihr Blut ist wertgeachtet für ihn, weil er selber sein eigenes Blut gegeben hat für denen. Diese Sätze sind genauso zentral wie die vorher, die Herrschaft Gottes. Das ist eine der besonderen Einmaligkeiten unser Gott. Ein anderer ist, dass Gott straft seine Gläubige. Er schickt Feinde gegen sein Gläubige, wenn sie weg von ihm gehen. Das geht durch die ganze Richterbuch, die schickt die Assyrer, die Babyloner und, dass sie zurückkehren. Er hat sicherlich die Islam geschickt hier, zu ein lauer gewordener, nachchristlicher, europäischer Abendland. In Amerika spielt Islam überhaupt keine Rolle, weil in Amerika sind zu 50% Menschen, die glauben. Hier sind es höchstens zu 5 oder 6%. Das ist ein anderes besonderes Merkmal Gottes. Und wisst ihr, was ein drittes besonderes Merkmal? Dieses Merkmal ist Dialog. Gott will Dialog. Ich habe eine sehr merkwürdige Erfahrung gehabt. Ein Freund von mir, der ist ein sehr bekannter Mann in seinem Gebiet, der war Ehrendoktor der Universität Cambridge, ein sehr bekannter Germanist, der beste Max Frisch kenne in England. Und diesen Mann kenne ich seit 40 Jahren, erst durch meine Dichtung. Er hat eine sehr gute Zeitschrift und hat mir immer wieder gedruckt. Und dann haben wir einander gekannt, und meine Frau ist immer als Schwester von seiner Frau betrachtet und so weiter. Und diesen Mann habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Und plötzlich fange ich an ihn zu denken, jeden Tag, ohne zu wissen, warum. Ich meine nicht denken, ich meine nicht beten. Wenn ich sage denken, ich meine denken. Und wenn ich sage beten, meine ich beten. Ich mag nicht diese pietistische Begriff, ich werde sie an sie denken. Ich entweder bete oder ich denke, da ist ein Unterschied. Und ich denke an ihn in immer in andere Zusammenhänge. Und mir war dann merkwürdig. Und ich rief ihn an. Und er sagt, David, ich habe Krebs und Metastase in mein Leben, das ist unheilbar. Und ich habe sofort gewusst, Gott will, dass ich für ihn bete. Total von menschlicher Vernunft überhaupt sinnlos. Gott kann ihn heilen, Gott kann ihn töten. Warum will er, dass ich für ihn bete? Weil Gott will Dialog. Gott will nicht diese Entfernung wie der Götze in Islam. Er will persönlich, und das sieht man in der Menschwerdung Jesu am deutlichsten, er will Dialog. Und ich fing an, für ihn zu beten. Und er fing an, gesund zu werden. Und eine sehr merkwürdige Geschichte. Die Onkologe sagte, er nimmt zu, er nimmt nicht ab. Die Krebsgeschwür wird geringer sein. Und dann macht der Onkologe ein ungeheuer Fehler. Der lässt mein Freund 4 Monate gehen ohne Prüfung.
Und er schrieb mich, er ging zu meinem 70. Geburtstag strahlend. Ich habe ihn nie so glücklich und strahlend. Er nimmt mich, er ist der einzige Mensch, der mich auf den Arm nehmen kann. Und das tut er sehr gut. Es war sehr schön. Und 29. Oktober schreibt der David, wir haben den Brief. David, es geht mir gut, oder ich bin müde nachmittags, aber ich brauche nicht für 2 Wochen zu dem Onkolog. Wenn er dann zu dem Onkolog gegangen wäre, er noch am Leben sein, weil er hat Chemotherapie sehr gut genommen. Und als ich ging zu dem Onkolog, der Onkolog hat gesagt, Sie sind im Sterben, ich kann kein chemischer. Das ist eine sehr merkwürdige Geschichte, denn der Mann könnte sicherlich, ich glaube nicht an gesund beten, es geht nicht um das. Es geht, dass Gott will Dialog, er will, dass wir beten. Und das ist ein zentrales Merkmal unser Gott. Gott will Dialog, er will persönlich, Herr, warum, Herr, wie lange? Die Grundlage der Prophetie, die immer fragen, Herr, warum, Herr, wie lange? Gott will diese Gemeinschaft haben. Das ist, was er will. Er soll leben und man soll ihn geben von Gold aus Saba. Nochmal erste Ankunft. Man soll immer dafür ihn beten und ihn täglich segnen. Vollstehen das Getreide im Land bis oben auf den Berge. Wie am Libanon rausche sein Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie das Gras auf Erde. Die 2 endzeitlichen Zeichen. Libanon und die Städte. Zu Salomos Seite war Libanon die Zieren von Libanon. Hoch, Playboy-Reich war das, bis Israel gegründet. Und seit dann ist Libanon ein bisschen Asche und Israel ist hoch erhoben. Libanon wird wiederhergestellt in die 1000-jährige Friedensreich. Die Städte in Solomos Zeit war Orten der Kultur. Heute flüchten sogar aus Stuttgart und so weiter. Die Leute gehen weg von den Städten, überall. Und diese Städte werden wiederhergestellt, vor allem die Slumviertel und so weiter. Die 2 zentrale endzeitliche Zeichen hier, buchstabiert Libanon und die Städte. Sein Name, Yeshua, der Helfer, der Retter, bleibe ewig. Solange die Sonne währt, blühe sein Name. Das bedeutet bis die Ende der 1000-jährige Friedensreich. Und dann das Wichtigste. Und durch ihn soll gesegnet sein, alle Völker, sie werden ihn preisen. Abraham, durch dich werde gesegnet, alle Völker. Der Blick am Ende der 1000-jährigen Friedensreich geht zurück zu der Berufung Abraham. Und damit ist die gesamtbiblische Einheit dargestellt. Was ist das Wesen Gottes heilsgeschichtliche Wirkung? Und hier ist es sehr deutlich gezeigt. Am Ende der 1000-jährigen Friedensreich ein Blick zurück zu dem Anfang der Heilsgeschehen mit Abraham. Durch dich werde alle Völker auf Erde gesegnet sein. Und dann die Doxologie. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Alle Lande sollen seine Ehre voll werden. So ist die Vollendung. Dann kommen die Halleluja-Christen. Das ist die Zeit für Halleluja. Amen, Amen. In jeder frommen Gemeinde gibt ein paar Leute, die wollen der Pfarrer reinlegen. Ich bin sehr leicht reinzulegen, das weiß ich. Ich weiß in meiner Ehe. 88% hat meine Frau Recht und ich 12%. Deswegen reden wir nie, wer Recht hat oder nicht Recht, weil ich sehe immer die Kürze, man soll sowieso in der Ehe das nicht machen. Ja, aber einer von denen, ein ganz hinterlistiger Typ, und ich habe ihn genau gekannt, er kommt zu mir nach einer Predigt und sagt, Herr Pfarrer, das war merkwürdig. Ich habe gesagt, ja, was haben Sie dagegen? Ich habe gesagt, der Predigt, in Schwabenland, haben wir eine Schwabe hier? Oh, muss eine Schwabe hier? In Schwabenland gibt das Wort theologisch gut nicht. Das könnte zum Kopf gehen. Es ist recht, das ist der höchste Kompliment, die im Schwabe, ist gut, gibt nicht in der schwäbische Wörterbuch, die theologische Wörter. Es war recht, Herr Pfarrer. Und wie war das mit der Schriftlesung? Das war recht. Und wie war mit den Lieder? Das war recht. Wie war das mit Gebete? Das war recht. Und das stille Gebet weiß der nichts. So, ich habe gesagt, raus damit. Warum müssen Sie beten? Amen, Amen. Einmal ist genug. Die Leute werden Sie für merkwürdig erklären. Ich habe gesagt, kommen Sie her. Ich stehe da, Amen, Amen. Und ich habe ihn dann belehrt. Und dann ist er sehr bescheiden. Oh, Herr Pfarrer, erklär mir bitte, was das alles ist. Ja, es gibt 5 Bücher der Psalte, die enden mit Halleluja oder Amen, Amen. Amen, Amen bedeutet eine Steigerung. Wir haben hier eine umfassende Steigerung, 4-fach.
Denn zwei Propheten, die Zeitgenossen und wahrscheinlich zu dem gleichen Moment, haben die Botschaft, Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden. Das sind Micha und Jesaja. Und da steht in der Staatsbibliothek in Jerusalem, und der Mann, der das malt, ist ein enger Freund von mir, und ich war mit ihm, als er das malt. Er heißt Mordechai Adon, ist jetzt tot. Er hat zwei Bücher von mir illustriert. Vierfach. So wird es sein, so wird es sein, so wird es sein, so wird es sein. Und die Kirchen sagen genau das Gegenteil. Dein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir sind an die Stelle von Israel. Was für ein unbiblischer Unsinn. Das ist das tausendjährige Friedensreich. Alles buchstabiert zu Salomos Zeit. Wir heben uns zum Gebet. Gott, gib dein Gericht dem König und dein Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und dein Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk, die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen, den Armen helfen, die Bedränger zermahlen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond fährt, von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Amen. Amen.